Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Heute die Lesart aus Essen, aus dem Grillo-Theater mit ganz vielen tollen Besuchern. Schön, dass Sie da sind. Chinas Machthunger, wie Peking still und leise auch Deutschland unterwandert. Das ist heute unser Thema. Dazu habe ich zwei Bücher ausgesucht, zwei Gäste eingeladen. Das eine Buch, das ist ein ungewöhnlich dichter Blick, finde ich, in die chinesische Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, die ist fest im Griff eines Mannes, Xi Jinping. Präsident vielleicht auf Lebenszeit, aber vielleicht ist auch noch wichtiger, dass er Vorsitzender der Partei ist. Und die Autorin, die dieses Buch geschrieben hat, ist Lea Sahai. Journalistin, Reporterin, China-Korrespondentin, sie lebt in Peking, ist trotzdem heute hier. Und ihr Buch, das heißt Das Ende des chinesischen Traums, Leben in Xi Jinpings neuem China. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Das zweite Buch, das wendet dann den Blick nach Deutschland, denn dieser Wille zur im Grunde völligen Kontrolle, der scheint ja auch an der Staatsgrenze Chinas nicht zu enden. Das ist eine fast schon detailversessene Recherche darüber, wie Peking auch Deutschland unterwandert. Die Politik, die Unis, die Unternehmen. Geschrieben hat dieses Buch Markus Frenzel, er ist Investigativjournalist, hat sich 2 Jahre lang durch Geheimunterlagen gewühlt, die ihm zugespielt worden sind. China Leaks, so heißt sein Buch. China Leaks, Pekings geheimes Netzwerk in Deutschland. Herr Frenzel, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, schönen Abend.
Die Lesart heute, wie gesagt, aus dem Grillo-Theater in Essen. Das ist eine Veranstaltung gemeinsam mit der Buchhandlung Prust in Essen. Und unser Medienpartner ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und der Kulturchef der WAZ. Der ist auch bei uns, Jens Dirksen. Ich grüße Sie, Herr Dirksen. Fangen wir mal damit an, wie Sie eigentlich zu den Themen Ihrer Bücher gekommen sind, Frau Sahai. Ich hatte so den Eindruck, Sie schreiben da über den Ende des chinesischen Traums. So ein bisschen war das vielleicht früher auch Ihr persönlicher Traum, oder? Sie sind mit 16 als Austauschschülerin nach Peking gegangen in eine Gastfamilie und haben da so ja Aufbruch, Optimismus erlebt. Ist das auch so ein bisschen Ihr Traum gewesen, bevor er platzte?
Ja, also definitiv. Ich bin ja 2007 und 2008, also im Jahr vor den Olympischen Spielen nach China gekommen und das war in China ja tatsächlich ein Jahr des totalen Aufbruchs. Also viele Jahre haben die Chinesen sich vorbereitet, die Welt zum ersten Mal nach dem großen wirtschaftlichen Aufstieg eben bei sich als Gast willkommen zu heißen. Und ich war so ein bisschen die Vorhut, kann man glaube ich sagen. Also man hat mich ja auch, meine Gastfamilie hat mich auch irgendwie sehr stolz herumgereicht als deutsche Gastschülerin irgendwie in das neue China und irgendwie ein China, das total hoffnungsfroh war. Und sie haben ja gefragt, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ja, das stimmt so. Das ist auch mein Traum, der so ein bisschen bröckelt. Aber eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Der Anlass, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ist eigentlich ein sehr persönlicher gewesen. Mein Sohn ist, als er 8 Monate war, im September 22 sehr schwer an einer Autoimmunerkrankung erkrankt. Lag dort in China 1 Monat auf der Intensivstation und er ist nicht unmittelbar damals behandelt worden, weil damals herrschte die Null-Covid-Politik und die Politik sah eben vor, dass man einen Corona-Test braucht, selbst Notfälle brauchten einen und deswegen war die Behandlung nicht unmittelbar möglich. Und für mich war das natürlich persönlich einfach ein großer Einschnitt und so ein bisschen der Moment, wo mir klar war, wenn ich weiter in China arbeiten und leben möchte, dann muss ich irgendwie zurückblicken und muss mich fragen, wie ein Land sich politisch im Prinzip an einen Moment entwickelt, wo das Leben irgendwie meines eigenen Kindes nicht mehr so wichtig ist wie die Politik von einem Mann. Und das war so ein bisschen der Anlass für das Buch.
Weil das ja vielleicht auch für viele Menschen in China so ein Umbruch war, so ein Aufwachen, diese Corona-Politik. Denn Sie haben das jetzt so ganz gelassen erzählt, aber das ist wirklich dramatisch. Sie wussten auch, was drohen könnte. Als Journalistin, Sie hatten berichtet zum Beispiel von einer hochschwangeren Frau. Da war der Corona-Test um Stunden nur abgelaufen. Die lag blutend vor dem Krankenhaus und ist da einfach liegen gelassen worden, bis sie ihr Kind verloren hat. Das heißt, Sie stehen da nachts in der Notaufnahme und kriegen gesagt, der ist zwar nur 8 Monate alt und eigentlich, glaube ich, sieht die Regel vor, ab 2 Jahren erst ein Corona-Test. Rein kommt er trotzdem nicht. Wie war das, diese Nacht?
Ja, so im Prinzip, die Krankenschwestern, die uns damals begleitet haben, waren auch sehr verzweifelt und haben versucht, die Ärzte auch umzustimmen. Und aber die Ärzte hatten in diesem politischen Umfeld auch einfach nicht die Möglichkeit. Die Anweisung aus Peking war ja sehr klar und diese ganze Politik lief ja schon damals fast dann 3 Jahre und ist ja im Prinzip immer weiter eskaliert. Also die ersten 2 Jahre Corona-Politik haben vergleichsweise gut funktioniert in China, weil man eben das Virus draußen halten konnte. Im letzten Jahr mit der Ankunft von Omikron ging das nicht mehr. Und man hat aber eben diesen Kurswechsel nicht hinbekommen, weil Xi Jinping sich zum Gesicht dieser Politik gemacht hatte und der große Führer durfte nicht irren und dementsprechend haben alle immer weitergemacht, obwohl es eigentlich im Prinzip der absolute Wahnsinn zu diesem Zeitpunkt war.
Sie schreiben an einer Stelle, dass es so diesen bösen Scherz gab in China zu dieser Zeit. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis diese drakonische Politik ein Ende hat? Antwort: genau einer. Xi. Das heißt aber auch, das ist ein Beispiel dafür, wie absoluter Kontrollwille zu Kontrollverlust führt und tödlich werden kann.
Ja, also ich glaube, das war im Prinzip auch erstaunlich für die Chinesen, so absurd das klingt, aber im Prinzip diese ganze Erzählung des großen Aufstiegs, des wirtschaftlichen Erfolgs, dass die Partei alles möglich macht, dass die Wirtschaft stark und schnell wachsen kann, diese Erzählung hat auch bei den Chinesen verfangen. Also das waren keine leeren Worte, das war keine Propaganda und die Leute haben das ja jeden Tag auf der Straße gesehen, die großen Wolkenkratzer, die vielen Straßen, irgendwie ging es immer voran und die vielen jungen Leute ja auch vor allem haben gewusst, mir wird es irgendwann mal besser gehen als meinen Eltern und dieses Versprechen wurde eingelöst. Und Corona war, glaube ich, deswegen so ein Bruch, weil man bisher, vor allem die jungen Leute, eben ein sehr reiches China erlebt haben, in der die Partei im Prinzip immer der Gute war. Die Älteren sprechen nicht über die Kulturrevolution, sie sprechen nicht über 89 und dementsprechend haben diese jungen Leute die Partei so nie erlebt. Und das war der Bruch während Corona. Auf einmal sind da diese Seuchenwächter im Namen von Xis großer Politik bei den Leuten in die Wohnung eingebrochen, haben da die Tiere totgeschlagen, die aus den Fenstern geworfen, weil sie geglaubt haben, dass sie Corona verbreiten können, haben da irgendwie die Wohnung in Desinfektionsmittel getränkt. Und es war wirklich ein körperlicher Übergriff, ein Eingriff in das Privatleben, das in dieser Form bisher nicht stattgefunden hat, weil die Leute immer sagen konnten, hier hängen zwar überall Überwachungskameras, aber eigentlich geht mich das nichts an. Die gucken nach anderen Leuten und das hat sich in der Corona-Politik geändert.
Was es noch für Faktoren gab für dieses böse Erwachen, darüber reden wir noch, denn Sie haben sie eine Menge zusammengetragen in Ihrem Buch. Herr Frenzel, dieser Kontrollwille, der potenziell tödlich enden kann, oder zumindest schwer danach aussieht, das beobachten Sie in Ihrer Recherche darüber, wie Peking versucht, auch in Deutschland Machteinfluss zu erweitern. Und Sie beginnen Ihr Buch mit einer ganz plastischen Szene. Das ist der Prolog, da beschreiben Sie einen deutschen Sinologen, der so langsam zum Experten für China wird und dann Besuch bekommt vom deutschen Verfassungsschutz und die sagen ihm: Wissen Sie was? Wir haben gemerkt, Sie sind in den letzten Monat 35 Mal hat man versucht, Sie anzuwerben. Der ahnte das zwar so ein bisschen, aber da fiel er doch ein bisschen aus den Wolken. Wie laufen solche Anwerbeversuche?
Na, in dem Fall war es gewesen, er hatte 2 erlebt, einen direkten. Er wurde auf einer Party angesprochen von einem Chinesen, der eben auch dort war, Sektchen getrunken, angestoßen und dann gesagt, ach, Sie sind Sinologe, worüber haben Sie denn jetzt promoviert? Ach, Sie sind ja Experte, wollen Sie nicht mehr für uns was schreiben? Und dann hat er ein Angebot gemacht, einen Text zu schreiben für Xinhua, das ist eben die chinesische Nachrichtenagentur. 700 bis 1000 Euro hat er gemeint, würde es geben, das war jetzt nicht zu hoch, aber für jemanden, der gerade auch noch im Uni-Bereich tätig war und gucken musste, irgendwie auch finanziell über die Runden kommen, war es natürlich interessant. Er hat sich da erstmal bedeckt gehalten. Dann gab es eben dieses Treffen mit dem Verfassungsschutz, die ihn dann direkt eben auch kontaktiert hatten und getroffen hatten. Und die sagten, wir haben festgestellt, die Chinesen interessieren sich für Sie, haben die gesagt. Aber das fand er jetzt erstmal nicht überraschend, weil ich meine, er ist Sinologe, das sollten sich die Chinesen eigentlich für ihn interessieren.
Klingt naheliegend.
Aber die meinten dann, also wir haben jetzt in den letzten Wochen allein 35 Versuche festgestellt, dass die Chinesen versuchten, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.
Und das bleibt ja nicht bei sowas wie, schreiben Sie mal einen Text für uns für 35 Euro, sondern Phase 2 sind Drohungen.
Genau, also der erste Versuch lief über LinkedIn, der hatte dann alle möglichen Anfragen bekommen über dieses Karrierenetzwerk LinkedIn, die sich halt mit ihm vernetzen wollten. Da werden halt so leicht niedrigschwellig Kontakte aufgebaut. Also er hat weder der Nachrichtenagentur den Text gegeben, noch hat er sich mit den anderen vernetzt, aber er hat weiter seinen Stiefel gemacht. Er war von Anfang recht kritisch gewesen, hat dazu auch publiziert, hat dann eben auch zum Beispiel Konferenzen organisiert, wo er auch Leute aus Hongkong einladen wollte dazu, weil damals waren gerade diese letzten, wenn man so will, Demos jetzt für die Freiheit und die Demokratie noch, die dann ja übelst dann auch ja niedergerungen wurden. Und dann hat sich die Botschaft bei ihm gemeldet und hat gesagt, er sollte das mal lieber lassen. Also er wollte Joshua Wong wollte er zuschalten, auch für die Konferenz.
Prominentes Gesicht der Proteste.
Aus Hongkong, genau. Und dann hat er gesagt, er muss erstmal drüber nachdenken, hat sich dann bei denen gemeldet und meint so, nee, also er lädt den ein, das ist ihm wichtig. Und dann hat ihm dieser Botschaftsvertreter, der, so hat er es mir geschildert, also der Informant, der ist dann ausgerastet am Telefon, hat ihn angeschrien, hat gemeint, das wird sich noch bemerkbar machen, Sie werden das noch ziemlich bereuen, wenn Sie das machen. Und dann ging es weiter.
Dann kam die Eskalation.
Genau, und da gibt es mehrere Phasen der Eskalation. Also anfangs war es so, das hat er ja gar nicht mitbekommen, die haben für ihn dann verdeckt Twitter-Profile angelegt unter seinem Namen und haben dann immer wieder chinesische Inhalte geschickt raus, also ein Fachpublikum. Und die meisten, die das abonniert hatten oder bekommen hatten, dachten, das kommt von diesem Sinologen.
Wirkte erstmal ganz seriös.
Genau, also waren halt jetzt keine kritischen Sachen, aber auch interessante Sachen zu China, auch mit ein bisschen Tiefgang, ein bisschen überraschend. Und jeder zehnte Tweet war dann pornografisch. Und dann ja, waren die natürlich ein bisschen überrascht, dass jetzt sowas kommt. Und es ging halt immer weiter. Also man hat versucht, seinen Ruf zu ramponieren, ihn kaputt zu machen. Und später ging es dann sogar so, die waren dann auf seinem Handy gewesen, haben dann von seinem Handy aus pornografisches Material verschickt an seine Eltern, an die Freundin. Und das, die haben ihn versucht, tatsächlich einen Nervenzusammenbruch zu treiben. Und es gab da 3, 4 verschiedene Phasen der Eskalation. Und am Schluss war es auch kurz davor gewesen.
Er ist aber nicht eingeknickt. Das ist am Schluss die Pointe Ihres Buches, dass er trotz Drohungen, und wir wissen aus vielen anderen Beispielen, die Sie schildern, dass das wirklich auch Morddrohungen sein können, dass ihn das eigentlich eher noch bestärkt hat in seinem Kampf.
Das fand ich bei ihm auch ziemlich gut, dass er sich hat nicht einschüchtern lassen und dass er, das ist ja schnell immer dieses Problem für alle Sinologen oder China-Kenner oder auch China-Korrespondenten, dass schnell der Vorwurf kommt, er sei anti-chinesisch. Aber er sagt, ich liebe dieses Land, ich finde es spannend, deswegen bin ich auch ja Sinologe und beschäftige mich mit Land und Leuten und finde die toll. Aber dieses Regime, dieses System, das lehne ich halt total ab. Also das ist auch für die Chinesen nicht gut. Und deswegen hat er weitergemacht, weil er auch irgendwie dem Volk gegenüber eine Verpflichtung für sich empfunden hat.
Das waren jetzt zwei kurze Einblicke in diese beiden Bücher. Ich glaube, da ist schon mal ein bisschen deutlich geworden, das eine, das sich eben wirklich intern mit der chinesischen Gesellschaft beschäftigt, wie es ist, dort zu leben, und das andere, wie Peking versucht, Kontrolle und Macht in Deutschland auszuüben. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, Herr Dirksen, Sie so als Kulturchef, ich nutze Sie an dieser Stelle ja mal so gerne als Literaturkritiker, weil die beiden Bücher haben ja nicht nur einen sehr unterschiedlichen Blick, ich glaube, sie sind auch sehr unterschiedlich geschrieben. Das eine wirklich in diesem ganz persönlichen Tonfall, das andere eine ganz, ganz akribische, detaillierte Recherche. Mögen Sie mal beschreiben, was für zwei Bücher haben wir da vor uns liegen?
Ja, das eine von Saha ist tatsächlich auf eine, wie ich finde, sehr gut lesbare Form aus der persönlichen Perspektive geschrieben. Da hat Frau Saha keine Probleme, ich zu schreiben. Und ich finde, das lebt von zweierlei. Mich haben viele Details aus dem chinesischen Alltag beeindruckt. Dinge, die wir hier nicht wissen können, weil wir da nicht leben. Details, Kleinigkeiten, aber eben auch Alltäglichkeiten. Und das ist, glaube ich, was wir aus der fernen Welt immer noch viel zu selten zur Kenntnis nehmen und wahrnehmen. Das andere ist aber, dass bei Frau Saha auch deutlich wird, und da ist die Parallele zum Buch von Herrn Frenzel, dass es diese Staatsmacht gibt, die ja mit diesem allumfassenden Machtanspruch daherkommt. Und das hat bei mir sehr, sehr große Bewunderung erregt für alle diejenigen, die in China selber gegen das Regime aufstehen und zum Teil Proteste wagen. Das dauert oft nur 10 Minuten und dann ist die Polizei da. Aber diese Menschen haben meine rückhaltlose Bewunderung, muss ich gestehen. Und ähnlich ging es mir dann bei Herrn Frenzel, wie zum Beispiel bei diesem Fall, den Sie geschildert haben, dass Leute standhaft bleiben und nicht einknicken. Ich glaube, die chinesische Staatsmacht wäre ja schon zufrieden, wenn diese Leute still wären. Es würde denen reichen, wenn sie keine Informationen mehr über China weiterverbreiten, die dem chinesischen Selbstbild widersprechen. Und ich fand auch bei Herrn Frenzel die Details manchmal bestechend. Und das hat mir ziemlich viel klar gemacht, dass es da dieses Kinderbuch aus dem Carlsen Verlag gegeben hat, Die Lesemaus, das über die Corona-Pandemie aufklären sollte und in dem der Satz stand, diese Pandemie sei aus China gekommen. Und es hat dann einen Shitstorm gegen dieses Buch gegeben, der mit Rassismusvorwürfen gearbeitet hat und ja ziemlich vehement war. Und es ist ziemlich deutlich, dass dahinter auch die chinesische Staatsmacht gesteckt hat. Und dass der Versuch Chinas, ein bestimmtes Bild von sich zu erzeugen, bis in diese Details und diese Verästelungen geht, hätte ich vorher nicht gedacht.
Das ist auch so verblüffend, zumal Peking ja zu Beginn durchaus selber von der Wuhan-Erkrankung gesprochen hat, aber dann eben diesen Satz, das Virus sei aus China gekommen und habe sich dann auf der Welt verbreitet, auf gar keinen Fall lesen wollte. Herr Frenzel, mögen Sie mal diesen Fall beschreiben. Dieses Buch, das war ja schon monatelang herausgekommen und dann plötzlich, ja, Sie beschreiben das so, dass das offenkundig koordiniert war, weil innerhalb von Stunden Negativbewertungen kamen, die sich teilweise im Wortlaut auch gleichten. Warum interessiert sich Peking für so ein kleines Kinderbuch in Deutschland, das im Zweifelsfall vorher weniger Leute mitkriegen als durch diese Theater? Warum?
Ja, das ist enorm. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Das sind diese Lesemaushäftchen, Bierdeckel groß, gibt es teilweise beim Kinderarzt oder kriegt man auch in so Bahnhofsbuchhandlungen und so immer ein bisschen für die Zugfahrt. Und da gibt es halt tatsächlich die Szene, da sind zwei Kinder, die unterhalten sich im Pausenhof. Es soll halt für Kinder in der Schule nachvollziehbar sein, was ist denn dieses Corona? Weil die natürlich alle irgendwie belastet waren, die Kinder. Und sagt der eine Junge zum Mädchen, ja, das ist so eine Krankheit, die kommt aus China. Und das war der Aufhänger dafür. Und die Lesemaushäftchen haben bei Amazon vielleicht 3-4 Rezensionen normalerweise. Über 10 Jahre oder so. Ich habe auch andere China-Ausgaben gefunden zu der Lesemaus. Da gab es noch was über das chinesische Neujahrsfest, hat irgendwie noch 15 Jahre später irgendwie, glaube ich, 5 Rezensionen oder so gehabt. Und dann war so, dieses Lesemausheft zu Corona hatte am Anfang auch nur eine Handvoll Rezensionen. Und dann gab es einen Artikel, der war in einer chinesischen Staatswebsite, also da gibt es ja mehrere so Propagandapublikationen. Und da wurde das auch thematisiert und auf einmal ging es richtig los. Die hatten dann über 500 so Rezensionen und die waren alle richtig aggressiv. Und teilweise, was mir halt dann aufgefallen ist, da waren Textbausteine drin, die immer wieder gleich übernommen wurden. Also zum Beispiel wurde mit irgendeiner Argumentation von der WHO dann irgendwie argumentiert, dass die das selbst noch nicht irgendwie festgelegt haben und so weiter. Also wenn man sich die anguckt, und die stehen heute noch im Internet, die kann man nachlesen, dann wirkt das wie eine Kampagne. Und das wurde dann sogar auch noch über das Generalkonsulat in Hamburg auch noch kanalisiert. Und die haben dann so noch gesagt, es gibt jetzt Anwälte, die würden sich jetzt schon mit Klagen gegen Carlsen hier auseinandersetzen und so weiter. Und da wurde halt eine richtige Welle geschaffen.
Und der Effekt war, Carlsen hat die Dinger eingestampft und neu gedruckt ohne diesen Satz. Verwirft sie das?
Der kleine Junge sagt nicht mehr, das ist eine Krankheit aus China. Das ist Zensur mitten in Deutschland.
Verblüfft Sie das, dass ein Verlag das macht?
Naja, ich kann Carlsen schon kann das nachvollziehen, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, die waren auch schockiert selbst, dass so eine Welle auf die über hereinbricht. Also ich meine, die machen Kinderbücher und Comics und so Sachen. Und dass die auf einmal mitten in einem politischen Weltkonflikt standen, die waren total überrascht. Und dann mussten die schnell reagieren und haben sie alles einstampfen lassen, haben das nochmal umgeschrieben, diese kleine Passage, und nochmal neu aufgelegt. Also den würde ich jetzt keinen Vorwurf machen wollen.
Und der Vorwurf, das sei rassistisch, der zieht natürlich auch gut, der klingt erstmal nicht so nach chinesischem Staat. Frau Sahai, Sie haben diese Pandemie in China durchgelebt mit all diesen drakonischen Maßnahmen, haben auch die Wechsel in der Politik erlebt. Zunächst dieses wirklich völlige Zusperren von kompletten Millionenstädten. In Shanghai zum Beispiel sollte 4 Tage dauern, waren dann mehrere Monate. In Wuhan sind sie in der letzten Nacht gerade noch rausgekommen, weil sie als verrückte Reporterin meinten, als sie schon von diesen Krankheit gehört hatten, da schnell hinfahren zu müssen. Glücklicherweise haben sie es wieder rausgeschafft. Und sie haben dann auch erlebt, wie plötzlich im Nachhinein versucht wurde, die Geschichte umzuschreiben. Sie haben versucht, Leute zu kontaktieren, die in den ersten Wochen sich infiziert haben, weil man nicht informiert hat darüber. Wie war das? Haben Sie da jemanden gefunden, der mit Ihnen geredet hat?
Ja, also im Prinzip ist das passiert, was so häufig in China passiert, dass sich eine Regierung wirklich vor den Augen aller die Geschichte umschreibt. Also mein erster Besuch war eben im Januar 2020, als die chinesische Regierung gesagt hat, man muss sich keine Sorgen machen, sei auch nicht ansteckend und sie hätten alles unter Kontrolle. Das haben sie ja sehr lange auch durchgehalten. Noch im Februar 2020 war hier der chinesische Außenminister Wang Yi in München und hat gesagt, man könne China vertrauen und es gäbe auch überhaupt keine Fälle außerhalb von China. Das hat sich dann ja innerhalb von Tagen im Prinzip komplett umgekehrt. Und meine zweite Reise dann nach Wuhan war nach der Öffnung, also als man das Coronavirus in China wieder unter Kontrolle gebracht hatte. Und da war das im Prinzip schon eine Erfolgserzählung. Also die chinesische Regierung hat wirklich innerhalb von Wochen im Prinzip die Erzählung komplett umgekehrt und gesagt, es gibt kein Land, das ein so überlegenes politisches System hat wie China, das eben das Coronavirus unter Kontrolle bringen kann. Und auf einmal ging es nicht mehr um die Vertuschung, die ja stattgefunden hat. Das war ja auch in China am Anfang der Grund für Gewalt. Proteste online, dass eben deutlich geworden ist, dass sehr wertvolle Zeit verloren gegangen ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass es klar ist, dass man das Virus hätte aufhalten können, möglicherweise nicht. Das werden wir nie erfahren, aber die Behörden haben das eben vertuscht und dann hat aber die chinesische Regierung im Prinzip alles dran gesetzt, auf dieser Katastrophe, damals ja auch als Tschernobyl-Moment beschrieben, eben einen Gewinn zu machen. Und sie haben im Prinzip innerhalb von Wochen die Erzählung so hingedeichselt, dass sie gesagt haben, eigentlich haben die Amerikaner das Virus nach China gebracht. Damals gab es die Militärspiele im Oktober in Wuhan und da war eben die Erzählung, irgendein US-Soldat hat es in seinem Koffer dabei gehabt, um China dran zu kriegen. Und diese Erzählung hat total verfangen. Also im Prinzip schon im Frühjahr 2020, nur wenige Monate nach der ersten Entdeckung in Wuhan, hat eigentlich jeder Chinese gesagt, das waren die Amerikaner, das hatte mit uns gar nichts zu tun.
Und das hat eine massive Ausländerfeindlichkeit ausgelöst, so wie Sie das beschreiben. Ich möchte mal auf diese ersten Wochen, weil ich gerne verstehen würde, dieses Vertuschen und was da schiefgelaufen ist, wie sehr das vielleicht auch wieder mit diesem Kontrollwahnsinn zu tun hat. So wie Sie das beschreiben, die ersten Ärzte, die gewarnt haben, das ist damals ja auch durch die Medien auch hier in Deutschland gegangen, wurden sofort mundtot gemacht. Einer von denen ist dann später selber noch an Corona gestorben. Und Sie beschreiben das so, dass die Ärzte vor Ort es der Seuchenbehörde nicht melden, aus Sorge, dass dann Vorgesetzte sauer sind. Die Vorgesetzten melden es auch nicht nach Peking, aus Sorge, die Provinz könne schlecht dastehen. Also was ist das für ein Kontrolldruck von oben, der dafür sorgt, dass eigentlich nichts funktioniert?
Ja, und also, und das Ironische, das möchte ich noch dazu hinzufügen. Eigentlich hatte man ja geglaubt, dass man aus SARS, aus dem SARS-Ausbruch 2002 und 3 was gelernt hat. Nämlich genau das. Da ist nämlich genau das Gleiche passiert, was im Prinzip in Wuhan auch passiert ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Die Ärzte hatten selbst Angst, das eben nach oben zu melden, weil dann eben die Vorgesetzten vielleicht unter Druck geraten. Und deswegen hatte man ein extra System entwickelt, wo im Prinzip jeder Arzt in China, wenn er eine auffällige Erkrankung irgendwie entdeckt, im Prinzip sich an seinen Computer setzen kann, nur auf den Knopf drücken und diese Meldung landet dann direkt in Peking. Und man hatte sozusagen ein System entwickelt, um all diese politischen Widerstände zu umgehen.
Klingt ja eigentlich gut.
Klingt eigentlich gut, waren die auch sehr stolz drauf. Und dann, was in Wuhan passiert ist, ist im Prinzip genau das Gleiche gewesen, wie eben die paar Jahre nur zuvor in Südchina, als SARS ausgebrochen ist. Aus Angst haben eben im Prinzip alle Kontrollmechanismen versagt. Und in Peking haben sie viel zu spät realisiert, was passiert. Und als sie dann nach Wuhan gefahren sind, war das Virus schon in der Welt.
Dieses Umschreiben der Geschichte funktioniert vielleicht nicht nur in China selbst, sondern ich erinnere mich durchaus mit, ja, durchaus Bewunderung von Europa nach China geguckt wurde. In welchem Tempo können die Krankenhäuser bauen? Und dann immer gleich diese Systemfrage, die mitschwingt, ist ein autoritäres System vielleicht doch besser geeignet für so ganz große Krisen? Jetzt mal unabhängig davon, dass wir uns wahrscheinlich einig sind, dass eine Demokratie was Besseres ist. Wie gut ist ein autokratisches System geeignet nach Ihren Erlebnissen, um große Krisen zu bewältigen?
Also ich glaube sozusagen, in all diesen Debatten geht es viel stärker um uns selbst eigentlich und unsere Defizite als um China und was in China wirklich passiert. Also in diesen Debatten habe ich immer das Gefühl, man will sich gar nicht im Detail damit auseinandersetzen, wie jetzt das Management wirklich ausgesehen hat. Also Sie haben ja diese zwei Krankenhäuser angesprochen, die mal von Tagen da hochgezogen wurden, ob die dann am Ende wirklich funktioniert haben, ob die Leute wirklich irgendwie dort behandelt wurden oder nicht. Das spielt dann gar nicht so eine Rolle. Dann macht hier wieder direkt jemand einen Scherz über die Deutsche Bahn und bei uns funktioniert der überhaupt nichts und die Chinesen, die können wenigstens noch Autobahnen bauen und so. Also im Prinzip ist das, glaube ich, eher so ein Ärgernis über unser System, über unsere Defizite, als eine ehrliche Auseinandersetzung. Ich beschreibe ja sehr ausführlich in meinem Buch auch, wie das chinesische Gesundheitssystem funktioniert. Und ehrlich gesagt habe ich mir viele Male an diese zwei verdammten Krankenhäuser gedacht, irgendwie, die da im Livestream hochgezogen wurden. Und selbst dann ja 2 Jahre später ist, als das Coronavirus dann durch China gejagt ist, ja genau das passiert, was alle Experten immer gewarnt haben. Innerhalb von Tagen ist das gesamte Gesundheitssystem zusammengebrochen und da hat die chinesische Regierung auch keine 2 Krankenhäuser mehr gebaut.
Mit dem Gesundheitssystem sind wir bei den größeren Problemen, die das ganze Land heimsuchen und die ein Grund dafür sein könnten, weshalb Sie zu dem Ergebnis kommen, dass für ganze Generationen eigentlich das Ende des chinesischen Traumes ansteht. ein nicht funktionierendes Gesundheitssystem, überhaupt ein eigentlich nicht vorhandenes Sozialsystem, ein Rentensystem, wo man, jetzt gerade soll das Rentenalter angehoben werden auf, ich glaube für Frauen irgendwie Ende 50, das klingt für uns irgendwie paradiesisch, aber wie sieht denn ein Rentensystem in China aus?
Also eigentlich gibt es kein Rentensystem, also es kommt sehr darauf an, in China, China ist sehr groß, also es kommt darauf an, hat man bei einem Staatsunternehmen gearbeitet, hat man in der Stadt gearbeitet, hat man auf dem Land gearbeitet, aber für sehr, sehr viele Menschen bedeutet das Rentensystem eigentlich, dass sie überhaupt nichts bekommen. Also wenn ich auf dem Land unterwegs bin für Recherchen, frage ich die Bauern eigentlich immer, was bekommt ihr, wenn ihr in Rente geht? Normalerweise ist die Antwort gar nichts, also das Sozialsystem funktioniert im Prinzip so, dass man sich auf seine Kinder verlässt und die bringen einen dann durch, wenn man selbst in Rente geht.
Sie haben jetzt gerade Kinder im Plural gesagt. Lange gab es natürlich die Ein-Kind-Politik. Ich war ganz überrascht, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Es ist ausgerufen worden im Jahr 2021 die Drei-Kinder-Politik, weil natürlich Peking mitbekommen hat, dass dieses Land gerade monströs überaltert und ein Riesenproblem ansteht. Und damit kommen wir aber zum nächsten Problem. Sie beschreiben, die jungen Leute wollen gar nicht drei Kinder. Vielleicht wollen sie noch nicht mal ein Kind. Woran liegt das?
Ja, also das Problem ist, glaube ich, ich vereinfache natürlich, aber das Problem ist, glaube ich, dass man in den letzten Jahren, vor allem nach der Finanzkrise, unheimlich viel Schulden getrieben investiert hat und das eben natürlich in Bereichen, wo man mit Geld schnell Erfolge vorzeigen konnte. In China geht es immer darum, was können die Lokalkader nach Peking melden, und wenn man eben schuldengetrieben Straßen baut oder Brücken baut, dann ist das deutlich einfacher, als irgendwie zu versuchen, das Gesundheitssystem zu reparieren. Das kennen wir auch aus Deutschland. Das ist ein schwieriges Problem. Brücken bauen können die Chinesen im Prinzip mittlerweile sehr gut. Und das ist passiert. Was nicht passiert ist, dass man eben in das Sozialsystem investiert, in die Gesundheitsversicherung. Und für junge Leute passiert im Prinzip jetzt ganz viel gleichzeitig. Einerseits funktioniert die Wirtschaft nicht mehr so. Das Wirtschaftswachstum ist nicht mehr da. Viele junge Leute haben Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Und gleichzeitig sehen sie sich aber eben auch vor einem großen Druck. Sie müssen irgendwie ihre Eltern versorgen, sie müssen vier Großeltern versorgen. Und sie haben eigentlich extrem schlechte Chancen am Jobmarkt. Und gleichzeitig sagt die chinesische Regierung, stellt euch mal nicht so an, kriegt man nicht nur ein Kind, sondern zwei und vielleicht sogar noch drei. Und da erlebt man von chinesischer Seite sehr wenig Empathie für die Probleme, die die jungen Leute heute in China haben.
Das heißt, ich verstehe das richtig. Da haben Eltern und Großeltern all ihr Erspartes in die Ausbildung der Kinder gesteckt. Die haben jetzt tatsächlich eine fantastische Ausbildung. Die haben studiert und werden von der Regierung aufgerufen, Müll zu sammeln, lese ich an einer Stelle.
Genau, es ist im Prinzip so, also ich schreibe vom chinesischen Traum, und der chinesische Traum aus meiner Sicht ist eigentlich ein Missverständnis gewesen. Die chinesische Regierung träumt ja, bis 2049 soll China wieder eine Weltmacht sein, wirtschaftlich, politisch, militärisch, und ich glaube, die Chinesen haben eigentlich von was anderem geträumt. Ich glaube, die haben einen deutlich amerikanischeren Traum gehabt. Die haben davon geträumt, sich eine Wohnung leisten zu können, in Urlaub zu fahren und dass ihre Kinder eine gute Ausbildung haben. Und das ist eben jetzt zum allerersten Mal nicht mehr garantiert. Also die jungen Leute stellen auf einmal fest, sind mit einem sehr schwierigen Jobmarkt konfrontiert, und auf einmal steht sozusagen dieses Versprechen, euch wird es besser gehen irgendwie als der letzten Generation, dieses Versprechen steht auf einmal in Frage, und damit natürlich eigentlich auch ein Kernversprechen der Kommunistischen Partei. Nach 89 war der im Prinzip der Deal, wir machen Politik, ihr haltet euch da raus und ihr dürft dafür reich werden.
Mit 89 meinen Sie den Platz des himmlischen Friedens?
Genau, im Prinzip die gewaltsame Niederschlagung der Hoffnung auf mehr Freiheit und Demokratie. Und man hat halt diesen Deal gefunden, einen sehr kapitalistischen, und der hat tatsächlich gut funktioniert. Ich würde sagen, ein großer Teil der Chinesen war zufrieden mit diesem Deal, weil die Erfolge eben auch zu spüren waren. Und jetzt sind sie halt nicht mehr zu spüren, und dementsprechend nimmt natürlich auch der Ärger und die Unzufriedenheit zu.
Das heißt, das ist das Ende des chinesischen Traums. Das Wirtschaftsversprechen funktioniert nicht mehr, und der Deal, ihr überlasst uns die Politik, wir lassen euch privat machen, was ihr wollt, der funktioniert auch nicht mehr, was die Corona-Politik gezeigt hat, wo der Staat massiv ins Privatleben gegangen ist. Das ist das Ende?
Also ich glaube, Xi Jinping träumt noch, würde ich mal vermuten. Ich quasi so ein Buch so ein bisschen zu beschreiben, dass ich glaube, dass halt diese zwei Träume konträr zueinander laufen. Und das Problem, Sie haben es jetzt gerade gesagt, ja, die jungen Leute sagen so, es funktioniert so nicht mehr, es ist eine große Unzufriedenheit, aber die Kommunistische Partei reagiert erstaunlicherweise da kaum drauf. Also es kommen jetzt keine Jobprogramme, die aufgesetzt werden, sondern Sie haben es ja gerade zitiert, die Staatszeitungen schreiben jetzt, na, stellt euch mal nicht so an, ihr habt irgendwie einen Uniabschluss, aber damit kann man auch als Müllsammler ganz gut Geld verdienen. In diesem Kontext ist dieses Zitat gefallen. Also man sieht eine enorme Härte und Xi hält halt vor allem an seinem Traum fest, bis 49 will man eine Weltmacht sein, man will, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist, kostet es, was es wolle. Und ich glaube, viele Chinesen sind eigentlich gar nicht so sehr einverstanden damit. Die wollen eigentlich lieber, dass es der eigenen Familie gut geht. Taiwan, ich glaube, das könnten die sich irgendwie gut stecken, wenn Xi Jinping eindenken würde. Aber ich glaube, da liegen sozusagen die zukünftigen Konfliktlinien.
Lea Sahai, sie hat das Buch geschrieben, Das Ende des chinesischen Traums. Und wir machen jetzt mal einen großen Sprung vom Blick nach China und auf die Gesellschaft dort zu Markus Frenzel, den China Leaks. Wir haben ihn vorhin schon gehört, wie er darüber spricht, wie Peking versucht, diesen, Xis Traum im Grunde auch in Deutschland umzusetzen. Und ihr Buch, das basiert zu einem großen Teil eben auf diesen Geheimdokumenten. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Das war ein Tag im Herbst 21, glaube ich, da hat ein Hacker Neon Ghost eine Mitarbeiterliste hochgeladen. Was war das für eine Mitarbeiterliste in einem Hackerforum?
Also das sind so hochgeheime Hackerforen im Darknet, wo halt diese ganzen Sachen da eben dann teilweise laufen. Neo Ghost war am Anfang, der hat es aber wiederum von Biomass eben geklaut, hat es dann selber nochmal verbreitet. Also man kann das zurückverfolgen, wo es herkommt. Und ganz am Anfang die Ursprungsquelle sagt, ich habe diese Liste, später wurde es falsch bezeichnet, Mitarbeiterliste, eigentlich eine Kontaktliste der chinesischen Einheitsfront von einem Freund in Festlandchina bekommen. Das heißt, er war nicht in Festlandchina und hat die dann eben außerhalb dann irgendwo eingestellt. Das war am Anfang dieses Leak.
Wie sind Sie daran gekommen?
Wir hatten eine große europaweite Kooperation, mehrere Länder, wir waren fast 20 Länder drin und hatten eigentlich zu geheimen Geldflüssen aus Russland recherchiert. Und da waren auch die Schweden dabei und dann hat mich ein Kollege aus Stockholm angerufen irgendwann und meinte so, du, ich habe noch was anderes, ich habe jetzt hier gerade so einen Leak bekommen aus China, vielleicht können wir uns das auch mal angucken zusammen. Und dann hat er mir das geschickt und das war die Grundlage dann. Da waren dann 47 Namen aus Deutschland drauf gestanden. Wir hatten insgesamt bis zu 1000 Namen insgesamt. Und dann hatten wir uns zusammen halt überlegt, wie können wir das ganze Ding aufbauen, diese Recherchekooperation. Wir hatten dann gemerkt, dass es noch eine zweite Person gab, die auch dieses Leak hatte, Laura Hart. Die kommt von der Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders aus Spanien. Die hatten vor ein paar Jahren diese geheimen Polizeistationen der Chinesen in Europa, von denen es ja auch einige in Deutschland gibt, hatten die damals eben aufgedeckt. Und dann haben wir die abgeglichen, es war die gleiche Liste und dann ging die Recherche los. Wir haben dann uns überlegt, welche Länder sollten dabei sein, haben dann aufgesetzt, wo gibt es die spannendsten Fälle. Das sind dann zum Beispiel halt Italien ist stark dabei, wo es auch Mafia-Verstrickungen gibt. Spanien ist dabei, Ungarn ist dabei und haben dann eben...
Die Schweiz, weil es natürlich...
Die Schweiz, weil da die ganzen Finanzflüsse...
Zwei Stichworte sind jetzt schon gefallen, die müssen wir nachher noch klären. Einmal Einheitsfront, was das ist und dann geheime Polizeistationen in Deutschland, chinesische Polizeistation. Auch das müssen wir gleich noch klären. Bleiben wir noch kurz bei dieser Liste. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Das Ganze hätte ja auch komplett gefälscht sein können. Das hätte ja im schlimmsten Fall eine böswillige Fälschung sein können, wo irgendwelche Regimekritiker draufstehen, um die zu diskreditieren. Wie prüft man sowas?
Ja, also im Investigativbereich hat man ja ganz oft Quellen, die irgendwo geleakt wurden und muss mit denen dann arbeiten und normalerweise kommen die halt direkt aus einer Struktur heraus und die sind dann relativ offiziell mit einem Stempel oder was auch immer. Dann gibt es teilweise Wasserzeichen drin, da muss man die irgendwie putzen erstmal, bis man damit was veröffentlichen kann, weil auch teilweise damit versucht wird, also das Leak quasi offen zu machen. Da werden teilweise halt in 10 Versionen, steht in jedem Text irgendwo ein Wort ein bisschen anders und da könnte man dann Rückschlüsse machen, wer hat das Ding rausgegeben. Bei uns war es nicht so, weil wir hatten eine reine Textdatei.
Einmal das hatte auf jemand schon mehrfach Mandarin. Umformatiert, um sicher zu sein.
Einmal wahrscheinlich, genau, auf Mandarin-Ursprung und dann fließen lassen in eine englische Version, wahrscheinlich mit einem Übersetzungsprogramm. Und das sah sehr stark neben nach einer Excel-Datei alles aus. Dann haben wir das Ding erstmal überhaupt strukturiert, haben es nach den Ländern aufgearbeitet und so weiter. Und dann war klar, also wir haben ja jetzt ja nicht die Ursprungsquelle, wo jetzt draufsteht hier, keine Ahnung, Bundesinnenministerium aus Referat so und so hat uns jetzt das Ding zugespielt. Das heißt, wir mussten rückwärts vorgehen. Also wir haben jetzt nicht eine Top-Down-Recherche gemacht von, wir haben jetzt ein Dokument und gucken, was machen diese Leute da drauf jetzt in der Wirklichkeit, sondern wir haben da Namen drauf und wir müssen versuchen, weil zu den Namen gab es relativ viele Details, also es gab private Handynummern, private Mailadressen, berufliche Adressen, Mailadressen, es gab Vereine, wo die Vereinsvorstände waren und so weiter, und wir hatten dann geguckt, wir gucken von unten, versuchen die Relevanz dieser Leute zu recherchieren, stimmt das alles? Und wenn wir in der Masse, nämlich mit, wird am Schluss 10 Länder, 21 Journalisten, ja, so eine Massenrecherche, je mehr da immer wieder halt grüne Lichtchen kommen, dass es erfolgreich war, die Recherche, umso klarer, was ist die Liste im Stimmt. Und das hat sich dann nach im Schluss dann auch bewahrheitet.
47 Personen also in Deutschland, jetzt keine großen prominenten Namen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber was sind das für Menschen, die da drauf standen?
Naja, es sind chinesische Personen, die meisten geboren in China, die dann hier irgendwann auch oft mit in jüngeren Jahren dann schon zum Studium oder so hierher kamen, teilweise hier die deutsche Staatsbürgerschaft auch haben, die in deutschen Konzernen sitzen, da mitarbeiten, die in Kulturinstitutionen sitzen, mitarbeiten, die extrem gute Zugänge auch zu deutschen Politikern haben. Es gibt einige Restaurantchefs auch darauf, viele aus Kulturvereinen. Einer ist im Karnevalsverein in Bonn zum Beispiel, ein zweiter auch noch als Senator mit drinnen. Also querbeet durch die ganze deutsche Gesellschaft und vor allem, was halt dann schnell klar war, querbeet durchs ganze Land verteilt. Also da sitzt dann irgendwie auch jemand irgendwo in einem Nest in Schleswig-Holstein, genauso wie mehrere in Berlin. Die unterhalten teilweise dann eben auch sicherheitsrelevante Beziehungen zur chinesischen Botschaft in Berlin und so weiter. Also am Schluss war klar, es gibt ein Netz und das hängt zusammen in Deutschland, überall.
Und die sind Teil der, jetzt kommen wir zu einem der Begriffe, die wir klären müssen, Teil der Einheitsfront. Das ist ja sowohl ein ideologisches Konzept als auch eigentlich so ein Organisationsnetzwerk. Das müssen Sie erklären. Was ist die Einheitsfront?
Genau, wenn man das jetzt erklärt, dann sagen die meisten Leute, ja okay, die machen jetzt einfach ein bisschen Stimmung für China, aber wo ist denn das Problem?
Influencer
so ein bisschen, die halt das immer alles ein bisschen bunter zeichnen. Aber die Kommunistische Partei in China hat es sehr, sehr klar verstanden. Also Mao schon vor über 70 Jahren hat gesagt, es gibt drei Zauberwaffen der Kommunistischen Partei. Das ist einmal die Volksbefreiungsarmee für den militärischen Kampf, ist die Parteiarbeit, die das ganze Land quasi dann regiert, und es ist die Einheitsfront. Und die Idee der Einheitsfront ist, dass man alles, was nicht kommunistische Partei ist, quasi in so ein Gatter packt, außenrum einen großen Zaun macht und von außen den quasi mit der Peitsche oder wie auch immer sagt, was sie machen sollen, wie sie sich verhalten sollen, was sie sagen sollen, wie sie sich beteiligen sollen, irgendwo, wo auch immer. Das hat man über sehr, sehr lange Zeit vor allem in China gemacht. Also da gibt es ja 8 demokratische Parteien, aber die alle halt Teil dieser Einheitsfront sind, die dann eher beratende Funktionen haben. Wir kennen das aus Deutschland vielleicht noch aus der DDR, da gab es die Nationale Front, wo man eben auch so die Blockflöten reingepackt hat, aber die ja nicht wirklich da regiert haben. Und das Gleiche ist halt dieses Prinzip der Einheitsfront in China. Und seit Xi Jinping jetzt an der Macht ist, versucht er das jetzt auszuweiten auf das Ausland. Es gab Versuche davor schon, aber jetzt ist es wirklich generalstabsmäßig auf die 60 Millionen Auslandschinesen und auch die paar Hunderttausend in Deutschland halt.
Das heißt, nach Pekinger Verständnis sind alle Chinesen, egal wo sie leben und egal ob sie es wollen, Teil der Einheitsfront?
Im Ausland wird das in der Breite schon so gesehen. Es gibt ja diesen bösen Begriff aus Amerika, aus den 50er Jahren, McCarthyismus und so weiter, was mir bei den Recherchen auch immer wieder begegnet ist, wo es dann hieß, jetzt machen Sie doch nicht die McCarthy hier für Deutschland. So 5. Kolonie China so ein bisschen. Viele Leute werden da wahrscheinlich auch reingepresst. Also das ist jetzt nicht, die haben sich nicht unbedingt da gemeldet und gesagt, wir wollen jetzt gerne was für die Partei machen. Aber wenn man eben auch hier in Deutschland eine gewisse Funktion hat für die Exil-Diaspora, also die chinesischen Gemeinschaften in Frankfurt, in Mannheim, wo auch immer, dann kommt halt schnell der Start und dann wird es auch relativ schnell klar, in welche Richtung hier das laufen muss.
Ein Punkt ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, der klingt in beiden Büchern an. Man darf da nicht in die Falle tappen, plötzlich alle Chinesen in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen. Es gab sowohl, Frau Sahai, das taucht bei Ihnen auf, massiven Rassismus gegen alle Menschen, denen man irgendwie glaubte ansehen zu können, sie kämen aus China. Und genauso könnte da der Eindruck entstehen, das wird in dem Buch noch sehr deutlich, dass halt auch viel selbst Studenten an Unis mit Spionagetätigkeiten beauftragt werden und so. Man könnte da jetzt den Fehler machen, zu glauben, man dürfe keinem Chinesen mehr trauen. Das wäre ein Fehler, oder? Herr Frenzel?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich war selbst in China. Ich war 97, war ich noch in Hongkong gewesen, 4 Wochen bevor es die Briten abgegeben haben, dann an die Volksrepublik, und habe diese Stadt damals erlebt und fand das toll. Und diese chinesische Kultur, das chinesische Essen, die chinesischen Menschen dort, die aber auch Demokratie gelebt haben und das Teil ihres Lebens ganz normal und selbstverständlich war. Ich war später auch dann, bin ich mehrere Wochen durch China gereist, auch in Yunnan, also querbeet durchs Land bis Richtung Tibet und so, und habe mir das auch angeguckt. Und ich finde es ein tolles Land, eine tolle Gesellschaft, eine faszinierende Kultur und so weiter. Aber dieses Regime, das ist halt einfach, das mit unseren Maßstäben, das ist einfach schlimm. Also uns wird halt immer schlimmer. Und die deutsche Außenministerin hat, finde ich, was recht Mutiges gemacht. Vor einiger Zeit hat sie im amerikanischen Fox News, hier dem etwas strafferen Sender, hat sie gesagt, sie hält Xi Jinping für einen Diktator. Aber also nach meinen Recherchen und mit diesem ganzen Apparat auch, würde ich sagen, das ist eine Diktatur. Und auch das merkt man auch hier in Deutschland.
Der zweite Begriff, den Sie vorhin gesagt haben, über den wir sprechen müssen, Sie haben gesagt, es gibt chinesische Polizeistationen auch in Deutschland.
Und das ist genau der Punkt. Das zeigt ja, also ich meine, es gibt ganz klare internationale Regeln. Also ich meine, das BKA oder die Bundespolizei kann jetzt nicht einfach nach Peking gehen oder nach Shanghai und sagen, wir machen jetzt hier so eine kleine Station auf. Wenn wir jetzt irgendwie so hier einen von Wirecard, so einen Steuerflüchtling haben, dann fangen wir den selber und bringen den zurück, ohne dass die Chinesen was mitkriegen. Das geht halt nicht. Das müssten wir bei Interpol, müsste man dann eben eine Hilfe suchen und so weiter stellen, um eine Polizeikooperation hinzukriegen. Aber man kann das nicht selber machen. Und diese geheimen Polizeistationen, die sind in den letzten Jahren aufgebaut worden. Es sind dann auch mehrere hier aufgetaucht in Deutschland. Also das Bundesinnenministerium hat von einer Handvoll ungefähr gesprochen, die aber alle geschlossen seien. Ich habe jetzt für das Buch versucht, diese Orte auch nochmal nachzurecherchieren. Wir waren auch in diesen Stationen teilweise drinnen, haben auch mit fingierten Anrufen gearbeitet und haben halt gemerkt, die funktionieren noch. Also darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so eine Polizeistation im Tatort. Das kann ein Verein sein, der Vereinslokale hat, wo die teilweise auch ein Schild hinhängen, Polizeistation XY. Das kann aber auch ein China-Restaurant sein. Das kann sogar eine einzelne Person nur sein, die den Titel Polizeistation trägt.
Wie recherchieren Sie das? Sie haben gerade schon gesagt, mit fingierten Anrufen arbeiten Sie da. Wenn aber dieses Kontrollnetz, das von Peking gespannt wird, so eng ist, wer redet denn auch von denen, die da gar nicht mit drinstecken selber? Wer redet denn da überhaupt mit Ihnen? Wie funktioniert das?
Also die ganze Recherche war extrem anstrengend, weil wir mussten die ganze Zeit versuchen, alles, was wir irgendwie gefunden hatten, auch in diesem internationalen Journalistengremium, irgendwie so abzusichern, dass niemand mitlesen konnte. Wir hatten eine Signal-Gruppe, wo wir alles ausgetauscht haben, also überhaupt keine Mails verschickt, haben alles nur über
diesen verschlüsselten Messenger.
Ja. Genau, so ein verschlüsselter Messenger. Und also es war dann irgendwann auch der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, ich kann mich selbst gar nicht mehr richtig schützen. Es ging einfach nicht mehr. Also nach ungefähr 2 Monaten, als ich begonnen hatte mit den Recherchen, gab selbst Übergriffe auf mich. Also auf meinem Handy wurden Fotos gelöscht. Ich habe sehr viele Fotos auf dem Handy gehabt, auf meinem Diensthandy, da waren 8000 Fotos drauf. Und ich hatte eben auch Fotos gemacht von der Visitenkarte eines hohen Offiziers aus China. Hat mir eine Quelle gezeigt und ich habe es fotografiert. Und die Fotos waren dann weg, diese paar Fotos. Am Anfang dachte ich, ja gut, ist vielleicht doof gelaufen, habe ich irgendwie aus Versehen selber gelöscht. Dann irgendwann waren auf meinem privaten Laptop chinesische Buchstaben. Dann waren auf dem Laptop meiner Frau Buchstaben. Dann auch chinesische Buchstaben, dann auch Kollegen von RTL, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, da waren auch da chinesische Buchstaben.
Und das ist ja mutmaßlich keine Nachlässigkeit, sondern das scheint ja auch Methode zu haben. Wenn Sie das in Ihrem Buch beschreiben, die vielen, vielen Fälle, wo Leute unter Druck gesetzt werden sollen, das ist ja regelmäßig. Die sind auf einer Konferenz und reden über irgendwas, eigentlich ist alles abgeschirmt, alles ist offline, die klappen ihr Laptop auf und dann steht da plötzlich die entsprechende Webseite. Das ist ja ein Zeichen.
Genau, das ist auch wahrscheinlich nicht so, dass sie irgendwas jetzt groß abschöpfen wollen, weil dass ich diese Visitenkarte fotografiert hatte, weil sie ja nicht ein großes Staatsgeheimnis. Die wollen zeigen, wir sind da. Wir wissen ganz genau, was ihr macht.
Frau Sahai, wie ist denn das bei Ihnen in China, wenn Sie dort recherchieren? Ich lese, wenn Sie da per Messenger mit irgendjemandem einen Interviewtermin ausmachen, da kann es passieren, noch bevor Sie da sind, hat der schon einen Anruf von der Polizei bekommen. Wie recherchieren Sie da? Wie arbeiten Sie da?
Ja, also die Zustände und Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten haben sich enorm verschlechtert. Also ich bin da 2016 das erste Mal als Korrespondentin nach Shanghai gegangen und da war es im Prinzip wirklich möglich, auch kurzfristig noch Interviews zu bekommen mit Experten. Viele Unternehmen hatten großes Interesse, einem ihre sehr erfolgreichen, ja zum Teil Unternehmen zu zeigen. Ich konnte im Prinzip frei im Land rumreisen. Und im Prinzip innerhalb von wenigen Jahren hat sich das ganz grundsätzlich geändert. Also wenn man jetzt versucht, Leute zu kontaktieren, staatliche Seite spricht sowieso nicht mit einem, aber auch viele Unternehmer ziehen im Interviews zurück aus Angst vor Behörden. Entweder schon vorher sagen sie Interviews ab oder wenn man vor Ort gewesen ist, üben die lokalen Behörden Druck aus. Und es ist tatsächlich so, dass eben die Messenger, die man nutzt, zum größten Teil abgehört werden. Und wenn man irgendwie ein Interview vereinbart, kann es halt sein, dass der Interviewpartner direkt einen Anruf kriegt von den Behörden, eingeschüchtert wird und dann eben doch nicht mehr sprechen möchte.
Das ist die Antwort dafür, warum der Druck innerhalb Chinas so groß ist. Herr Frenzel, das erklärt noch nicht ganz, warum Xi diesen absoluten Kontrollwahn auch in Europa will. Ich sag nochmal, selbst Kinderbücher zu zensieren. Was steckt da für eine Angst dieser sich doch selbst als Weltmacht begreifenden Staatsmacht? Was ist das für eine Angst?
Naja, die Angst ist sicherlich da, dass man irgendwann mal selbst bedroht werden könnte, eben durch die Gefahr.
Aber doch nicht durch Kinderbücher.
Na, das ist diese, die sehen sich sehr stark bedroht durch die Softpower. Also das ist im Endeffekt eine frohe Kultur und so weiter, dann vielleicht von den chinesischen Massen dann irgendwann auch mal, dass sie auch so leben wollen und nicht die ganze Zeit nur gegängelt werden wollen. Und das ist ja auch genau die Reaktion auf diese Softpower. Nach 1990 dann und dem Niedergang eben dann auch der Sowjetunion haben die verstanden, die Amerikaner haben irgendwie schon was da gut funktioniert, nämlich diese Softpower. Alle wollen so leben, wollen Demokratie und so weiter. Wir müssen was dagegen setzen. Und das ist der Versuch jetzt, Sie sagen ja auch immer wieder, das ist auch so eine Strategie, die Xi entscheidend auch mitgeprägt hat, die chinesische Geschichte gut erzählen. Das ist eine Strategie. Also die Strategien haben immer so Namen. Und das ist sehr direkte Namen. Und das haben teilweise Leute hier in Deutschland auch schon gesagt, aber dann meistens in Interviews mit chinesischen Reportern. Sie wollen die chinesische Geschichte richtig erzählen, hier in Deutschland. Da versucht man Einfluss zu nehmen und Tag X vorzubereiten. Und Tag X ist, und das, glaube ich, kann man auch teilweise jetzt ja weltpolitisch beobachten, die Weltherrschaft anzustreben. Also wenn man sich den Rüstungsetat anguckt, den Militäretat und so weiter, das Ziel ist, die Amerikaner sehr schnell zu überholen und dann irgendwann das sehr demokratisch noch geprägte internationale System und so weiter auch umzuschreiben nach den eigenen Spielregeln. Da gibt es ja viele Ansätze schon in Afrika, Südostasien und so weiter.
Wenn das der große Plan ist, dann muss man ja befürchten, dass bislang die Reaktionen in Deutschland und in vielen westlichen Ländern ziemlich naiv ausfallen. Das betrifft nicht nur Dinge, auf die man vielleicht als Staat reagieren müsste, weil da zum Beispiel Polizeistationen illegalerweise aufgebaut werden, sondern auch die vielen scheinbar kulturellen Kooperationen. Es gibt Konfuzius-Institute in Deutschland. Das wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen, als sei es halt das chinesische Pendant zu den Goethe-Instituten. Warum ist es das nicht?
Naja gut, weil halt hinter den Konfuzius-Instituten ein kommunistisches Regime steht. Und weil die Leute dann handverlesen auch sind, wer die ganzen leitet dann. Und es gibt zum Beispiel diesen einen Fall, den hatte ich recherchiert für Nürnberg. Da gibt's war eines der ersten Konfuzius-Institute in Deutschland. Die haben gleich zu Beginn, als dieses Konfuzius-Institut in Kooperation mit der Universität Nürnberg-Erlangen dann eröffnet wurde, ein Geschenk bekommen. 100.000 Bücher. 100.000 Bücher, chinesische Geschichte, Soziologie, Politik, Wissenschaft und so weiter. Alles aus kommunistischer Feder. Und diese 100.000 Bücher liegen jetzt irgendwo in der Bibliothek eben der Uni darum und man freut sich, dass man so einen tollen Bücherschatz hat, aber diese Bücher sind ja komplett einseitig. Das ist sozialistische Geschichtsschreibung, sozialistische Betriebswirtschaftslehre und so weiter, Volkswirtschaftslehre. Die also sind alle durch die Zensur des kommunistischen Regimes gegangen.
Also eine staatliche deutsche Uni nimmt nicht nur 100.000 solcher Bücher an, sondern freut sich auch noch und stellt sie in die Bibliothek. Die werden da jetzt benutzt im Unibetrieb.
Die haben damals sogar eine Pressemitteilung rausgegeben und haben dann gesagt, toll, wir haben 100.000 Bücher bekommen aus Peking.
Es gibt einige solche Fälle, die Sie skizzieren in Ihrem Buch. Auch die Freie Uni Berlin, eine Stiftungsprofessur für Chinesisch. Klingt erstmal nach einem super Deal, weil das nämlich weitestgehend von China bezahlt wird. Über 500.000 Euro, die da investiert werden. Könnte man sagen, naja, ist doch trotzdem eine deutsche Uni, die kann doch selber entscheiden, was sie tut. Wo ist da das Problem?
Dass diese Stiftungsprofessur an der Freien Universität Berlin sich komplett freiwillig chinesischem Recht untergeworfen hat.
Chinesischem Recht?
Also es steht mehrfach in mehreren Paragraphen drin. Ich habe den Vertrag auch vorliegen und habe das dann eben komplett analysiert. Diesen Vertrag, der da aufgesetzt wurde, da steht mehrfach, dass chinesisches Recht dominiert. Also wenn das nach chinesischem Recht Verhalten X, Verhalten Y nicht gefällt, dann kann das Geld zurückgezogen werden, dann kann wie auch immer reagiert werden an der Uni. Also man unterwirft sich chinesischer Rechtsprechung in der deutschen Hauptstadt, 10. August und unterschrieben vom Unipräsidenten damals.
Auch wenn wir den universitären Bereich verlassen, wir haben jetzt noch gar nicht über die Wirtschaft gesprochen, das haben wir jetzt mal weggelassen, weil das, glaube ich, an vielen anderen Stellen oft schon passiert ist. Aber wie sehr dann Wirtschaft über Politik plötzlich dann doch in auch Kleinigkeiten hinein regelt, das beschreiben Sie an einem Beispiel aus Bamberg. Da gab es eine Aktion Flagge zeigen für Tibet und am Rathaus in Bamberg sollte die tibetische Flagge hängen. Was ist da passiert?
Genau, und die Bamberger, die sind, ich komme selbst aus Franken, ich weiß, die sind teilweise ein bisschen aufmüpfig da und die sind auch mal gegen Autoritäten und so weiter und sagen ihre Meinung und sie wollten sich den Tibetern halt dann irgendwie ja auch solidarisch zeigen und wollten die tibetische Flagge hissen, was sie eigentlich immer gemacht hatten. Und dann flatterte ein Brief aus der chinesischen Botschaft rein, der so ein bisschen Angst machen sollte, so ja, das ist ja eigentlich eine großpolitische Bekundung und da greift man doch in internationale Beziehungen ein und das sollte man doch gut überlegen. Und dass eigentlich auch die Idee dahinter mit den Tibetern eine ganz verkommene Idee ist. Es ist eigentlich fast eine Sklavenhaltergesellschaft, also wenn man versucht, auch Tibet an sich nochmal schlecht zu machen. Naja, die Entscheidung war klar für die Bamberger, sie wollen die Flagge hissen. Und dann kam aber ein paar Tage später, kam dann noch ein Brief aus dem bayerischen Innenministerium. Der hat fast in der gleichen, im gleichen Duktus ähnlich dann argumentiert und gesagt, naja, also es ist ja weltpolitisch und so eine Stadt, auch gerade wenn man keine Städtepartnerschaft mit einer chinesischen Stadt hat, muss man sich dann doch sehr gut überlegen, ob man diese Flagge hisst. Die hatten keine Städtepartnerschaft mit einer chinesischen Stadt. Und dass es dann ja eigentlich die Sache der Bundesregierung ist, da wirklich auch dann Position zu ergreifen. Die Bamberger haben es trotzdem gemacht, es ist auch nichts passiert. Sie hängen auch die fränkische Flagge dort auf, was sie auch nicht dürften. Also daher, das zeigt, finde ich, auch, dass man da auch oft mal ein bisschen Rückgrat eigentlich einfach zeigen muss. Dass viel, auch gerade in der deutschen Wirtschaft, auch in der deutschen Politik, funktioniert einfach mit diesem Druck- und Angstreflex, dass man halt sagt, wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr die Konsequenz zu spüren. Und ganz oft ist es so, wenn man dann weitergeht, das sehen wir jetzt gerade mit den Autozöllen zum Beispiel auf EU-Ebene, irgendwann wird dann doch natürlich eingelenkt. Weil wenn da jetzt einfach 27 EU-Staaten einfach sagen, ja okay, dann gucken wir mal, was rauskommt, dann gibt's ein Gesprächsangebot.
Frau Sahai, Sie sind ursprünglich, bevor Sie zur SZ wechselten, als Korrespondentin der Wirtschaftswoche nach China gegangen. Das heißt, da ist auch eine Menge Ihrer Expertise. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist in Europa, in Deutschland, herrscht da zu viel Angst vor wirtschaftlicher Abhängigkeit? Die ist doch tatsächlich groß.
Ja, also ich habe ja 2016 angefangen, für die Wirtschaftswoche zu arbeiten und das war ja noch so die goldene Zeit. Also da haben auch die Wirtschaftszahlen bei Volkswagen gestimmt. Ich würde sagen, jetzt rückblickend in den letzten 10 Jahren, es ist schon viel passiert, aber es ist natürlich nicht ausreichend passiert. Also man ist im Prinzip so knietief in den Beziehungen miteinander verwickelt, dass viele Dinge sofort passieren müssten, aber einfach in der Realität extrem kompliziert sind. Und man sieht ja jetzt auch bei den Autozöllen zum Beispiel im Hintergrund, die Autobauer wollen, glaube ich, diesen politischen Wandel in China immer noch nicht wahrhaben. Aber es stimmt, also ich glaube, solche Bücher, die jetzt rauskommen, die zeigen irgendwie ja, was von chinesischer Seite gewollt ist, wie gnadenlos sie im Prinzip auch vorgehen, sind der richtige Impuls, sich viele dieser Kooperationen nochmal genauer anzugucken und sich zu fragen, ob das in der Zukunft noch so funktioniert.
Komplizierte Sache mit zwei Büchern, die uns da eine Menge geholfen haben. Herr Dirksen, wir haben jetzt eine Stunde lang zugehört, den beiden. Wenn Sie als Journalist morgen wieder an den Schreibtisch gehen, wie berichten wir denn besser im Sinne von tatsächlich detaillierter, weil ich glaube, sehr viel davon ist noch nicht bekannt und gleichzeitig aber auch ohne jetzt selber so paranoid zu werden wie Herr Xi?
Ja, also in der Tat habe ich mir nach der Lektüre der beiden Bücher ein bisschen mehr Skepsis vorgenommen. Und vielleicht ist die Mahnung auch richtig, damit das nicht so weit zu treiben damit. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich viel mehr Fakten, viel mehr Wissen über China, was mit diesen beiden Büchern ja wirklich sehr gut gelingt.
Chinas Machthunger, das war heute unser Thema, mit zwei Büchern und zwei Gästen. Lea Sahai hat geschrieben, das Ende des chinesischen Traums, Leben in Xi Jinpings neuem China, bei Drömer erschienen, für 24 Euro. Gibt es etwas von diesem chinesischen Traum, was Sie gerne für die Zukunft retten würden?
Wenn wir von dem chinesischen Traum sprechen, den die Chinesen träumen,
der Bevölkerung.
Dann glaube ich unheimlich viel. Also die Chinesen sind ein unfassbar fleißiges, ehrgeiziges Volk. Diese Erfolge in den letzten 40 Jahren sind ja nicht wegzureden. Und aus zu allergrößten Stücken würde ich immer sagen, haben die Menschen sich das verdient. Und das ist auch der Grund, warum ich nach so vielen Jahren immer noch gerne da bin, weil die Leute unheimlich optimistisch sind und immer irgendwie nach Lösungen schauen. Und es ist total ansteckend. deswegen glaube ich sozusagen zu träumen und von den Chinesen und ihren Träumen zu lernen, davon können wir, glaube ich, in Deutschland total, total viel lernen, ja.
Und Markus Frenzel ist bei uns mit seinem Buch China Leaks, Pekings geheimes Netzwerk in Deutschland, für 20 Euro bei C.A. Beck erschienen. Gibt es vielleicht einen kleinen deutschen Traum, der endlich mal platzen sollte?
Ja, dass man genau hinguckt, wer sind denn jetzt diese ganzen Fürsprecher für China? Und das sind ja nicht nur Leute, die in China geboren wurden, sondern auch ganz viele eben, die hier ganz normal sind und damit ganz gut gefahren sind die letzten 20, 30 Jahre. Und dass man diese ganzen Motivationen einfach mal hinterfragt. Warum machen die das? Und wie schädlich ist das für unser Land und für unsere freie Gesellschaft?
Das sagt Markus Frenzel, gemeinsam mit Lea Sahai, in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, heute aus dem Grillo-Theater in Essen, gemeinsam mit der Buchhandlung Proust und der WAZ als Medienpartner und mit Ihnen hier als Publikum. Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.